CRM 92.4, das christliche Radio München. Heute mit Wortschatz.
Herzlich willkommen im christlichen Radio München mit der Sendung Wortschatz. Und wieder zu Gast im Studio ist Hagen Schilder, der Softwareentwickler, der nicht nur Quelltexte liest, sondern auch alte heilige Texte, nämlich die Bibel. Und aus denen weiß er uns viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Hagen.
Hallo.
Wir schauen heute weiter in der Apostelgeschichte, als Paulus, der große Paulus, auftritt, wie er noch Saulus heißt und auch so handelt. Und wie es aber zu dieser Kehrtwende kam im Leben des Saulus, das hören wir gleich nach der ersten Musik.
Third Day, Your Words. Let me in this world, let me hear your words above all other voices, above all the distractions in this world. For your
Spruch des Tages.
Kurze Frage. Darf man Gott eigentlich etwas vorjammern? Klare Antwort: Ja, darf man. Auch der super fromme König David war ein echter Experte darin. Beispiel gefällig? Wie wär's hiermit? Ich bin arm und wehrlos. Gott, komm bald zu mir. Du bist doch mein Helfer und mein Befreier. Herr, lass mich nicht länger warten. Ganz schön ungeduldig, der Herr König. Aber eben auch ehrlich. Er sagt Gott, was er fühlt und was er sich wünscht. Und genauso geht beten. Warum sollte ich auch aus meinem Herzen eine Mördergrube machen? Gott kennt doch eh jeden meiner Gedanken. Und im Zweifelsfall geht es auch ohne Worte. Da reichen Tränen oder ein Seufzer.
Der Spruch des Tages steht in der Bibel. Bibellesen auf bibleserver.com.
CRM 92.4, das christliche Radio München.
Sarah Brandl, Write Down. Die Sendung Wortschatz auf der 92.4, wieder mit Hagen Schilder. Hagen, in der letzten Stunde haben wir das erste Wachsen der Gemeinde durch den Heiligen Geist besprochen. Die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und konnten auf einmal in Sprachen reden. Das Evangelium hat sich in Wort und Tat verbreitet. Es sind Wunder geschehen. Es sind auch natürlich in der ersten Zeit schon Spannungen aufgetreten in der Gemeinde. Und ein gewisser Stephanus, der, man würde sagen, ein Mann Gottes war, voll des Heiligen Geistes, als erster Märtyrer sein Leben gelassen hat, dafür aber seinen Glauben nicht verleugnet. Und jetzt schauen wir weiter. Das ist ja ein Vorgeschmack erstmal oder der Anfang der stärkeren Christenverfolgung. Und in dieser Christenverfolgung spielt jemand eine entscheidende Rolle, die derjenige selbst später dann ja auch sehr bereut hat.
Dieser war Saulus, der Schüler des Gamaliel. Und Gamaliel war einer der weisesten Lehrer und Paulus war einer der eifrigsten Gläubigen. Also er hat sich selber später beschrieben als der vorbildlichste und der sich am meisten reinhängt und der am meisten für Gott tut. Und diese Sekte der Leute, die sagen, dass es mehr als einen Gott gibt, versucht auszumerzen.
Ja, wobei die Bezeichnung mehr als ein Gott, wir sagen ja auch, es ist ein Gott, aber...
Das Thema Dreieinigkeit war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ansatzweise ausformuliert. Das war ein echtes Paradox. Mhm. Ist es heute immer noch.
Aber wir sagen ja auch, dass wir nur einen Gott haben als Christen.
Nach 2000 Jahren Theologie sind wir dazu gekommen, dass das wohl passt. Damals war das echt ein Problem.
Kann ich mir vorstellen. In der Apostelgeschichte sind wir jetzt bei Kapitel 11 und Saulus war nicht nur hochgebildet, der war auch hochbefugt. Also der hatte die Erlaubnis, die Leute dieser Christensekte zu verfolgen, einzusperren und hat sich da auf die Suche gemacht, sozusagen die aus den Synagogen zu verscheuchen.
Nicht aus den Synagogen. Die Gemeinde war im großen Teil im Untergrund gegangen. Er hat sie halt versucht aufzustöbern und das war keine Verfolgung, die vom römischen Kaiser ausging, das war eine Verfolgung, die noch im Glaubensrahmen, also im Rahmen der Juden von ausging.
Die politische Macht hatten ja immer noch die Römer im Lande zu der Zeit, also ja. Das hat man schon bei der Verurteilung von Jesus gesehen, die haben versucht, sich bei den innerjüdischen und religiösen Streitigkeiten so ein bisschen rauszuhalten. Also regelt das mal unter euch. Wenn das nur gegen eure Gesetze verstößt und nicht gegen unsere, ist uns das egal.
Ja, sie hatten halt keine Lust auf einen neuen jüdischen Aufstand. Und solange es den Status quo gewährt hat, also dass eine kleine Sekte war, die da so ein bisschen was rumgemacht hat, war das auch okay. Solange sie halt auch das Gewerbe nicht angegriffen hat. Aber als dann das Christentum wuchs und wuchs und wuchs, wurde das dann auch ein politisches Thema für die Römer. Aber hier sind wir noch nicht.
Und zwar sind wir jetzt wieder bei Musik.
Big Daddy Weave, My Story.
If I told you my story, you would hear hope, they wouldn't let go. And if I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear love. Wasn't mine. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws. Speak, then let
Praising my Savior all the day long.
Christliches Radio München, das Beste für München.
Come on, let's live to love and love to make this whole wide world a better place.
Let's make it safer.
Am Samstag, den 5. Januar, geben Wally und Army Warning ein Gospel-Soul-Benefizkonzert in der Epiphaniaskirche in München-Allach. Mit gerade einmal 17 Jahren verließ Wally Warning seine karibische Heimat Aruba. Heute schafft er hier in München lebensfrohe Songs mit einem Sound inspiriert von der Insel, gepaart mit Reggae und modernem Pop.
Jesus, mi Creador, Buddha, mi Esperanza. Mi forza, mi salvación.
Der Multi-Instrumentalist Wally Warning greift zu Gitarre, Bass, Ukulele, Quattro und Shrutibox. Beim Gesang wird er brillant ergänzt von seiner Tochter Ami, die eine sehr markante und tiefe Stimme hat.
Since you touched my soul, I could clearly see the light.
Zwei Generationen harmonisch miteinander, menschlich, musikalisch und emotional. Es wird ein musikalisches Highlight am Samstag, den 5. Januar um 19 Uhr in der Epiphaniaskirche in München-Allach, St. Johannstraße Nummer 24. Der Eintritt ist frei und die Spenden, die gesammelt werden, gehen an das Christliche Radio München. Kommen Sie und nehmen Sie alle Freunde mit. So kann das Jahr schön beginnen.
I'm gonna follow, 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 follow Jesus' footsteps.
Auf der 92.4. Saulus ist unterwegs, geht herum als Schrecken der ersten Christen, der Urgemeinden, die sich in den Untergrund zurückgezogen hatten. Dann erzählt aber die Bibel von einer ganz beeindruckenden und dramatischen Wende im Leben dieses entschiedensten Christenverfolgers der damaligen Zeit. Was hat sich denn dazu getragen?
Es hat sich zugetragen, dass Gott etwas gegen den Saulus unternimmt. Nicht wie wir es aus Hollywood-Filmen und vielleicht auch irgendwelchen anderen Quellen so denken, ja, dass Gott den einfach beiseite geschafft hat, den bösen Saulus ausgemerzt, dass die Christen in Ruhe weiterleben können, sondern Gott konfrontiert ihn und sagt, warum verfolgst du mich?
Ja, Moment mal, wo war denn der Paulus da gerade? Der war unterwegs, von der einen Stadt zur nächsten gezogen und wollte irgendwelche Christen ausfindig machen, von denen er gehört hat.
Genau, er war wieder auf dem Weg mit Erlaubnisschein von jüdischen Autoritäten, weitere Christen zu verhaften. Und auf diesem Weg strahlt ein großes Licht, er fällt vom Pferd und hört diese Stimme, Saulus, warum verfolgst du mich?
Mhm. Und dann sagt er, wer bist du? Wer ist das Licht? Moment.
Also ich denke, der erste Gedanke war eher, dass was Übernatürliches kommt und Saulus wusste, da ist was passiert. Da ist irgendwas und er fragt und Jesus sagt, ich bin es, den du verfolgst. Und für Saulus bricht dann wirklich eine Welt in sich zusammen. Er erkennt, Jesus war wirklich der, der von sich gesagt hat, die Leute, die er verfolgt, sind genau die Leute, die eigentlich genauso konsequent an den Gott der Bibel glauben wie er, nur dass sie Recht haben und er nicht. Das war schon mal sehr hart.
Also er wurde nicht nur im wörtlichen Sinne vom hohen Ross gestoßen, sondern er fiel mal richtig dann auf sein großes Mundwerk. Also er, der sich und seinen Glauben für so vorbildlich und für absolut richtig erachtet hat, bekommt, so wie es die Bibel erzählt, von Gott selbst letztendlich eine Vision, die ihm sagt, du bist gerade völlig falsch gewickelt und was du Recht nennst, ist eigentlich das größte Unrecht.
Genau, und Gott sagt, ich lösche dich nicht aus, so wie du die anderen auslöscht, sondern ich offenbare mich dir. Und das Nächste, was gravierend ist, er ist blind, er soll in die nächste Stadt und dort zu einem Christen gehen, dass der für ihn bietet und ihn heilt. Das heißt, zum einen muss Saulus sich demütigen und Hilfe von einem erbitten, die er für völlige Verbrecher, Ungläubige, Störer des Glaubens gesehen hatte. Und zum Zweiten verlangt Gott von diesem Christen, dem Hananias, dass er auch diesen Schritt wagt, anderen zu vergeben. Dem größten seiner Feinde zu vergeben, Feindesliebe à la carte quasi.
Ja, auch ein riesen Vertrauensschritt, weil der Ruf war ja dem Paulus auch vorausgeeilt, dass der der schlimmste Christenverfolger ist. Jetzt bekommt der, glaube ich, einen Traum oder sowas und da heißt es, lass mal hier den schlimmen Christenschlechter in dein Haus. Ich habe mit ihm geredet und das wird schon gut.
Ja, und was das Interessante ist, was Gott sagt, ist, er betet. Er betet, er demütigt sich von mir, er redet mit mir, mach dir keine Sorgen, weil wenn Gott jemand vergibt, heißt das noch nicht, dass das jetzt ein besserer Mensch ist. Für Hananias war es immer noch eine totale Gefahr, aber er stellt sich der Gefahr, er betet für Saulus. Saulus sieht, durch sein großes Bibelwissen tut er sofort eins und eins zusammenziehen und kann schon ganz nach kurzer Zeit sehr vollmächtig predigen. Ein gewisser Barnabas nimmt sich ihn an und coacht ihn, leitet ihn, mentort ihn. Und Paulus wird einer der größten Lehrer seiner Zeit. Und der Gamaliel, der damals sein großes Vorbild war, ist es nun nicht mehr. Also alles, was er bisher gelernt hat, sagt Paulus wörtlich, hält er für Kot und lässt das alles hinter sich und fängt nochmal quasi ganz von vorne an, nochmal ganz alles gründlich und grundlegend zu überdenken.
Also für den Hananias, der den Paulus empfangen sollte, ich finde es irgendwie, naja, ich finde es schon fast ein bisschen Hollywood-mäßig, weil zwar nicht im Äußeren, aber im Inneren, wenn die zwei sich begegnen, stelle ich mir das schon als so einen inneren Showdown vor. Was wird jetzt passieren? Das muss ja unglaublich, also entweder ist es totale Lebensbedrohung und es ist aus mit mir, oder es verbirgt sich ein großes Wunder und ein Durchbruch dahinter, wo sich eine neue Perspektive eröffnet.
Es ist für beide ein riesiger Vertrauensschritt. Der Hananias weiß nachher nicht, was mit ihm passiert. Und der Paulus weiß auch nicht, wenn er sagt, wenn der Sohn entschiedener Gläubiger ist wie ich und mit Biegen und Brechen den Glauben verteidigt, kann das auch sein, dass er mir bei der Gelegenheit ein Messer in den Rücken rammt und sagt, jetzt sind alle anderen Christen, können weiterleben. Auch für Paulus war es ein, oder Saulus damals noch war es ein großes Risiko. Aber er bekehrt sich und er nennt sich nachher Paulus, der Kleine. Der Geringe, der Unbedeutende.
Paulus, der Geringste, der ich nicht wert bin, dass ich ein Christ heiße, da ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, sagt das irgendwann mal so.
Ja.
Hillsong Young and Free, Trust.
92.4. Wir reden über Gott.
In der Sendung Wortschatz. Wir haben gerade über die Bekehrung des Saulus zum Paulus gesprochen. Jemand, der von sich und seinem Glauben das Allergrößte hielt, dann aber durch ein göttliches Erleben vom hohen Ross heruntergeholt wurde, sprichwörtlich und wörtlich, und sich fortan der Geringste nannte, nämlich Paulus. Und Jesus sagt in der Apostelgeschichte zu ihm, in dieser Erscheinung, er soll zu einem Hananias gehen, der für ihn beten möge. Das hat mich an eine alte Geschichte aus dem Alten Testament erinnert, nämlich den Hiob, wo die Freunde auch zum Hiob gehen sollen, damit Hiob für sie beten möge. Was sich daran anschließt, ist eigentlich eine sehr evangelistische neue Perspektive, nämlich ein Wort von Barmherzigkeit, von Vergebung und von Verkündigung. Hananias empfängt den Paulus, und Paulus war jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch blind, muss man auch noch dazu sagen. Also er konnte ja nichts mehr sehen und war darauf angewiesen, dass die, ja, ich will nicht sagen die Schlägertrupps, aber diese schon bewaffneten Leute, die ihn begleitet haben, mussten ihn führen zu diesem Hananias. Und dann wurden Paulus die Augen geöffnet und er konnte wieder sehen, und er konnte auch geistlich offensichtlich sehen.
Er hat Vergebung am eigenen Leib erfahren. Und das war der Unterschied, der in dem gelebten Glauben der Juden damals in dieser Zeit gar nicht im Vordergrund war und der wieder neu durch Jesus aufgerollt wurde. Also Vergebung ist ein großes Thema, auch im gesamten Alten Testament, auch die Josefsgeschichte strotzt davon, auch bei David großes Thema und bei anderen.
Hagen, du hast gesagt, dass Paulus sozusagen sein altes Lehrwissen jetzt über Bord geworfen hat. Wie kann ich das verstehen? Weil es heißt ja auch, also das Alte Testament verliert jetzt auch nicht so an Bedeutung, sondern vieles im Neuen Testament versteht man eigentlich erst aus dem Alten Testament richtig, wenn man das Alte auch kennt. Also Paulus war doch prädestiniert, hervorragend fürs Neue Testament jetzt zu werben, weil er das Wissen eigentlich hatte, um die Ereignisse einzuordnen und das Evangelium auch, so wie Jesus das den Jüngern von Emmaus wahrscheinlich erklärt hat, jetzt selbst auch unter die Menschen zu bringen.
Eben, einordnen. Paulus hatte das gesamte Wissen vom Alten Testament, aber er konnte es nicht umsetzen. Für ihn kommt der Messias immer noch, alle, der das macht. Das gesamte Alte Testament weist auf Jesus hin und weist auf die Art des Befreiers hin und auf die Art, wie wir uns verhalten. Und deswegen war es für Paulus auch so schnell. Er ist dann nochmal für 3 Jahre in die Wüste gegangen, hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen und konnte innerhalb dieser Jahre wirklich das alles verstehen und auf den Punkt bringen, weil er dieses Wissen hatte, konnte er dieses Wissen jetzt verstehen, anders interpretieren. Ohne das Kenntnis des Alten Testament wäre es echt schwierig.
Also das wusste ich auch nicht. Paulus hat sich nochmal in die Wüste zurückgezogen und ein bisschen Selbststudium betrieben dann.
Genau, kann man Galater 1 nochmal nachlesen. Paulus erzählt in den Briefen oftmals noch, macht er nochmal einen größeren Rückblick, auch zum Teil auf sein Leben. Und da können solche Sachen auch mit gesehen werden. Dass er dann von dort aus nochmal nach Jerusalem kam und mit den Leitern da geredet hat. Das sind viele Sachen auch, was zur Geschichte ist, in den Briefen zwischendurch versteckt.
Switchfoot, live it well.
Hallo, mein Name ist Frank Weigert und ich bin Vorsitzender des Christlichen Radios München. Ich freue mich, dass wir schon viele Jahre senden und Ihnen ein Programm bieten können, das von Jesus erzählt und gute Musik präsentiert. Rückmeldungen berichten von einer Ermutigung für den Alltag, die ankommt. Wir können senden, weil uns Menschen wie Sie mit freiwilligen Spenden unterstützen. Vielen Dank dafür. Und damit wir auch weiterhin ein gutes Programm ausstrahlen können, bitte ich Sie heute erneut um Unterstützung. Die Kontodaten finden Sie auf unserer Homepage christlichesradio.de. Gottes Segen durch das CRM 92.4.
in der Sendung Wortschatz und hier lernen wir im christlichen Radio München mehr aus der Bibel zu verstehen. Und gerade sind wir mitten in der Apostelgeschichte. Eine spannende Zeit im Christentum, im jungen Christentum, nämlich dort, wo die frohe Botschaft erstmals, ich sag mal so, über den Tellerrand hinaus verkündet wird und Berührungspunkte mit den sogenannten Heiden. Es hat sich nicht nur der religiöse Horizont des Paulus sehr erweitert, sondern vorher war ja die Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat, vornehmlich eine Sache der Juden, des Volkes Israel. Und wo es um die Sprachen ging, das Sprachwunder, dass die Menschen in verschiedenen Sprachen reden konnten, konnten sie also auch das Evangelium verbreiten. Wie sah denn das jetzt aus in der damaligen Welt? Die sind ausgeströmt und haben erste Missionare rumgeschickt oder haben sie auch wie Paulus ganz viele Briefe geschrieben?
Also die ersten Christen damals haben sich nach Jesus orientiert, hat gesagt, in Judäa, Samaria und irgendwann auch in der ganzen Welt und haben sich im Wesentlichen auf Israel konzentriert, auf die ganzen Leute, die dahin kamen. Der Philippus hat das dem Kämmerer von Äthiopien erzählt und das war so ein bisschen, die müssen alle nach Israel kommen, dann kriegen sie das Evangelium.
Also aufs geografische Israel.
Geografische Israel. Und das war so der Fokus, auch so ein bisschen unter der Sache, Israel hatte Jesus als den Retter für Israel verstanden. Durch Jesus wird dann Israel oder die Juden wieder erweckt und damit können dann die Juden wieder motiviert den ursprünglichen Auftrag weiterführen. Aber Jesus, der sehr viel im Raum Israel getan hat, hat seinen Aspekt viel größer gesehen und zwar einen sehr demütigenden Aspekt in dem Sinne, dass die Juden diesen primären Auftrag verloren haben, sondern Jesus gründet ein neues Israel und dass das jetzt die ganze Welt beinhaltet. Und das war selbst für einen hartgesottenen Petrus auch nochmal ein schwerer Schritt, einfach zu akzeptieren, dass die Heiden genauso rein oder unrein sind wie die Juden. Und für die war das ein großes kulturelles Problem. Das war nicht so ganz eben zu lösen.
Da bricht ja eine ganze religiöse Weltsicht auch zusammen.
Eine religiöse Weltsicht und vor allem auch so das Thema, woran weiß ich denn, ob es jemand ernst meint? Also als Jude muss ich mich an viele Regeln, an viele Sachen, an viele Formen halten. Und das ist wichtig. Und wenn ich mir die Mühe nehme, das auch zu tun, was ja auch Gottes Sicht auf die Dinge ist, dann liebe ich Gott, aber der andere, der macht das so, ja, wie die Sünder und die Zöllner und so weiter. Die haben ihren Lebensstil, der ist überhaupt nicht gut, aber sie leben aus der Gnade. Und das ist ja dann auch nicht gut. Petrus hat das gemacht, was wir heute machen. Wir haben so unsere Vorstellung, wie ein christliches Leben ablaufen sollte. Wie man zu Jesus finden sollte, wie man sich als Christ verhalten sollte, wie man Gott ehren sollte, wie man Gott loben sollte, wie man sich als Christ verhalten sollte.
Wie jetzt, du sagst, wir Christen heute haben noch das gleiche Problem wie der Paulus damals mit seiner Gesetzlichkeit?
Ja. Also geh mal in einen afrikanischen Gottesdienst und wo halt Proklamationen gemacht wurden, die Leute halt ganz laut rumlaufen und schreien, als, sage ich mal, sehr kontemplativer Katholik. Und schau, ob sie Gott in demselben Maße anbeten wie ein Katholik. Oder umgedreht, geh mal ein Afrikaner, der in eine totenstille, langweilige, emotionslose Kirche kommt, die gar keine Begeisterung für Gott kennt. Dieses Gegenüber, die einen drücken das so aus und die anderen so und die können es nicht verstehen. Und ich kann natürlich in jede andere Kirche gehen und sagen, ja, warum machen das die so und da so und die machen das anders und das ist ja nicht gut, weil ich lebe meinen Glauben so und die leben das nicht, also leben die den Glauben auch nicht richtig. Und das ist ein grundsätzliches Problem, oder?
Man muss dazu auch sagen, du weißt ja auch, wovon du sprichst, wenn du die Gottesdienste vergleichst.
Genau, ich war in den Gottesdiensten schon und war auch in verschiedenen Ländern, habe erlebt, wie Menschen ihren Glauben leben und auch im indischen Gottesdienst ist es wiederum ganz, ganz, ganz anders. Der ist halt lang und lang und lang und länger und es wird sehr viel wiederholt. Das ist aber nicht das Thema, sondern das Thema ist, haben die Leute eine echte Bekehrung zu Jesus und wirkt Jesus da? Und Petrus hat diesen Schritt gewagt, zu dem Cornelius zu gehen und sagt, hey, ich habe gesehen, Gott wirkt. Die Leute sprechen in Sprachen. Der Heilige Geist drauf, es ist passiert. Hey, Gott stellt sich dazu. Wenn Gott sich dazu stellt, das hat auch Paulus begriffen, hey, dann wird das wohl so sein. Das war genau um 1900, also als nochmal diese ganze Pfingstbewegung ins Rollen kam. Das war was ganz Neues, das kann die traditionellen Kirchen nicht. Aber Gott hat gewirkt, also ist Gott da drin. Natürlich gibt es auch mal wieder Leute, die da was Menschliches reinbringen. Aber das ist ja genau der Punkt der Apostelgeschichte, dass es so viel menschelt und es genau nur deswegen funktioniert, weil Gott da ist, weil Gott wirkt, weil Gott interveniert, weil Gott Dinge wieder gerade zieht, weil er Menschen zurechtstutzt. Und das ist der ganze Punkt der Apostelgeschichte und eigentlich der Bibel, dass es nicht geht ohne Gott.
Das ist ja auch das Schöne, dass die Apostelgeschichte einige Geschichten erzählt von diesen römischen Soldaten. Also das war auch eigentlich wieder so ein Erzfeind, die trotzdem gläubig waren und denen sich Gott gezeigt hat. Und wo dann Petrus, der schon seine Vision mit dem Leinentuch und dem Essen vom Himmel da hatte, dass die dann auch anerkennen mussten, dass Gott auch zu denen ihr Evangelium spricht und weitergetragen wissen möchte.
Ja, Apostelgeschichte 10 ist ein wunderbares Beispiel, wie groß manchmal diese Klüften sind und dass selbst jemand wie Petrus, der immer an vorderster Front ist, wenn Jesus gesagt hat, spring, wie er da auch zögert und dann aber dennoch den Schritt wagt. Das ist das Entscheidende. Nicht habe ich gezögert, sondern mache ich diesen Schritt.
Debbie Van Doren, Not Afraid.
So many trials in life, so at this point, try not to be afraid anymore. Of course, there's things I erase, but I know I wouldn't be the way I am today. Yeah, if it weren't for you, who's changed me, can't forgive myself finally. But when I turn on my TV, all I see are catastrophes. But I am not afraid. I am not afraid. Everything is in you, in you, in you, in you. Not afraid. I am not afraid. Everything I long for, I find in you. Thanks for this peace you offer. Nothing in this world that comes close to what you've planted in me as a gift. So much that I could worry about, but if I just let go and give it all up to you, whoa, you protect me and shelter me so that
Christliches Radio München. Das Beste aus zwei Jahrtausenden.
In der Sendung Wortschatz. Hagen, macht es denn Sinn, danach zu fragen, wie die ersten Gemeinden gelebt haben? Wir haben ja von so einer Art ersten Kommune gesprochen. Taugt das als Blaupause für heutige Gemeinden? Sind nur Hauskirchen das Richtige, weil die erste Gemeinde hatte ja auch kein Kirchengebäude? Oder sollten wir stattdessen Liturgien und feste Muster, wie sie es noch im Alten Testament gab, übernehmen und sozusagen christlich erfüllen?
Es sind nicht die Formen, sondern die Inhalte. Also es ging nicht darum, ob man als Christ alles verkauft, sondern ob man als Christ bereit wäre, alles aufzugeben. Es geht nicht darin, ob man verfolgt wird, sondern ob man so selbstbewusst und so natürlich den Glauben lebt, dass man auch in der Verfolgung standhält. Und es geht eher um die inneren Werte als um die äußeren Formen, wie man es genau gemacht hat. Ich meine, eine Sache war, die haben halt alle ihr Geld aufgegeben, haben ihren Job aufgegeben und haben dann halt die ganze Zeit gebetet.
Also alles fürs Reich Gottes.
Ja, was aber dazu geführt hat, dass die Gemeinde ständig in Schulden war und dann mussten andere Gemeinden einspringen. Und das war auch nicht notwendigerweise das beste Konzept. Manchmal ist es der einfache Weg, Missionar zu werden, sich aus der bösen Welt zurückzuziehen. Aber oftmals ruft uns auch Gott in die Arbeitswelt hinein, dass wir da hineinwirken. Denn wem sollen es denn die nichtgläubigen Arbeitskollegen erzählen, wenn alle Christen ins Kloster laufen? Also die Frage ist nicht so sehr, was ich mache, sondern mit welchem Vertrauen ich da auf Gott mich zuwende.
Ich habe da mal die schöne Formulierung gehört, wenn alle Christen das so verstehen würden, dass sie jetzt nur noch soziale Berufe tun sollten, ja, dann gäbe es keine christlichen Staatsanwälte, keine christlichen Ärzte, keine christlichen Manager. Da braucht man aber auch überall Christen. Also das soll auch überall Evangelium gelebt werden. Also du hast so schön gesagt, sich von der bösen Welt zurückziehen, das ist es also nicht.
Das ist vielleicht auch der einfache Weg, was wir halt manchmal gern auch übersehen, dass die Gemeinde dadurch gewachsen ist, weil sie in Verfolgung war. Das war für die Gemeinde der beste Katalysator. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich als Christ in einem gemütlichen Umfeld lebe, dann bin ich halt ambitionierter Tischtennisspieler, Skifahrer und Christ. Das sind meine drei Hobbys. Aber wenn ich in Verfolgung bin und mich mein Christsein wirklich mein Leben kosten könnte und Leute sehen, dass ich trotzdem Christ bin, dann merken die, da muss was dran sein. Und das ist dann wirklich ein Zeugnis. Weil es Verfolgung gab, waren da zum einen nur die in der Kirche, die es ernst meinten. Und zum anderen haben die anderen Leute gesehen, hey, ihr meint das wirklich ernst. Das muss so viel wirklich wichtiger sein als viele andere Sachen. Das ist interessant, das will ich verstehen. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Zeugnis. Und dass die Leute ihr ganzes Sachen verkauft haben und zusammengelebt haben, war nicht die Ursache, sondern das war ein Seiteneffekt. Und ich denke, es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Die Sache ist, im Glauben bin ich errettet und freigemacht. Ich kann Gott vertrauen, deswegen tue ich so viel, deswegen hänge ich mich da ganz rein. Das ist ein überschäumendes Dankbarkeit, die sich zurückgeben will. Das ist eine ganz andere Motivation. Im Sozialismus muss man die Leute dazu zwingen, um alles aufzugeben und notfalls nimmt man es ihnen weg. Und im anderen Fall geht es eher darum, die Leute einen Schritt in den Glauben reinzubringen, dass sie Gott vertrauen lernen und aus diesem Vertrauen, dann diese Erfahrung dann weitergehen und dann wirklich Dinge tun.
Der spannende Punkt ist, also ich muss nicht, natürlich wünscht sich keine Verfolgung im Glauben, aber der Glaube wird vielleicht gerade dann deutlich, wenn er sich bewähren muss, wenn er nur so mitgeschleift wird, dann ist er vielleicht auch weniger deutlich, als wenn er, wie du sagst, das ist, woran andere sehen, dass es mir das wert ist, dass es einen Unterschied macht. Ein Leben mit dem Evangelium und mit Jesus Christus tatsächlich die Möglichkeit hat, Menschen zu verändern und was Gutes zu wirken. Ja? Eine Liebe, eine Freundlichkeit, ein bedingungsloses Angenommensein, so soll es halt sein. Ja? Da wollen wir alle hin, aber man kann es auch nicht auf dem Reißbrett entwerfen und produzieren und den Leuten verordnen, so zu sein. Das geht halt auch gar nicht.
Das Entscheidende ist, ein entschiedener Zeuge zu sein. Also Gottes Werte einfach im Glauben leben und kommunizieren. Also nicht irgendwie Leute beschimpfen, die ihr Kind abtreiben, sondern eine starke Position zum Beispiel für das Leben haben, aber in der Art wie Jesus, in einer liebevollen, annehmenden Art, aber sehr klaren Art. Und ich denke, dann wird es auch Gegenwind geben, der anders aussieht als damals vor 2000 Jahren. Wir sind nicht dafür zuständig, dass wir verfolgt werden, sondern dass wir einfach klar Jesus bekennen. Und verfolgen kann auch daraus aussehen, dass Leute sagen, ja, der Spinner, der ist nicht ganz dicht oder kommt vom anderen Stern oder wie auch immer, oder dass man da ein paar heftige Debatten hinter sich haben muss.
Das halten wir gerne aus.
Weiß ich nicht. Wenn man das über Jahre im Job immer zu hören bekommt, ich denke, das kann auch sehr ermüdend sein. Also
das auf jeden Fall. Ich will nur sagen, wenn wirklich ein Segen passiert und wir das erleben dürfen, und ich meine, ich kann mich da gar nicht ausnehmen, aber wenn dafür der Nachteil ist, dass andere uns für Spinner halten oder für ein bisschen Plemplem, weil wir halt doch im Kleinen treu sein wollen und doch ehrlich sind, was die Steuererklärung angeht, dann ist es eigentlich nicht so schmerzlich, wenn man von den anderen ein bisschen belächelt wird, de facto. Ist ja noch keine Repression jetzt in dem Sinne.
Gut, kann aber auch im Mobbing mal ausarten. Die Sache ist nicht darum, wie schlimm es wird, sondern wie weit würden wir gehen? Wie weit würden wir mit unserem Geld gehen? Wie weit würden wir mit unserer Zeit gehen? Wie weit würden wir unsere Zeit dafür einsetzen, für Gott was zu tun? Und ich meine nicht für die Gemeinde, für die Dienste, wo Leute mich sehen, sondern für Gott. Wie viel Geld würde ich dafür eingeben? Wie viel meiner persönlichen Zeit setze ich dafür ein? Wie viel stecke ich zurück? Wie viel stecke ich ein? Und wie viel teile ich aber auch im Sinne Gottes aus? Wie weit mache ich auch sehr riskante Entscheidungen für Gott? Es gibt ganz viele Sachen, wo man wachsen kann und auch so ein bisschen Widerstand bekommt. Das ist, was denn den christlichen Glauben ausmacht.
Das hat ja Paulus vorgemacht. Der hat ja dann alles hinter sich gelassen, hat sich auf diverse Missionsreisen begeben und hat dafür auch ordentlich einstecken müssen. Und das nicht nur Mobbing.
Ja, er wurde mehrfach auch gesteinigt, ausgepeitscht und ähnliches. Vermutlich wurde er zum Schluss auch gekreuzigt, weiß man nicht genau. Aber er war bereit, alles aufzugeben. Das ist das Entscheidende. Sind wir bereit? Und tun wir es auch, wenn es verlangt wird?
Hagen, vielen Dank für diese Expertise zur Apostelgeschichte. Ich kann es auch noch mal ans Herz legen, die Apostelgeschichte durchzulesen. Die ist einfach, ich finde, sie liest sich eigentlich wie ein Kriminalroman, kann man nicht sagen, weil es geht ja nicht um einen Crime oder so, sondern es liest sich wirklich wie ein Drehbuch, spannend, einfach sachlich auch dargestellt. Und ich finde es ganz subjektiv einfach sehr unterhaltsam. Kann man einfach mal durchlesen, es sind ein paar Kapitel, aber es ist es wert. Und die nächsten Male mit dir schauen wir dann weiter in die Briefe, die Paulus geschrieben hat.
Und Paulus, Petrus, Johannes, Judas, Jakobus, waren einige, aber die meisten sind von Paulus, das ist richtig.
Kreuz und quer durch München, die Veranstaltungstipps bei CRM 92.4.
Von 4. bis 6. Januar haben wir eine europäische prophetische Konferenz in München. Die European Prophetic Conference 2019 findet statt. Es werden Menschen aus der ganzen Welt kommen, um auf Gottes Eindrücke zu hören und uns mitzuteilen, was sie für 2019 hören und sehen. Die Konferenz wird in Deutsch und Englisch übersetzt. Sie findet statt in der alten Kongresshalle in München in der Theresienhöhe 15. Mehr Infos und Tickets gibt's unter cvents.eu. Das war die Sendung Wortschatz. Nachhören können Sie uns wieder eine Woche lang online unter christlichesradio.de. Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@christlichesradio.de. Auf der UKW 92.4 hören Sie morgen an dieser Stelle die Sendung Denkmal. Und wir hören noch Matthew West, Grace Wins. Vielen Dank an die Kollegen vom ERF für den Spruch des Tages und an Sie fürs Zuhören. Am Mikrofon Thomas Zimmermann.
In my weakest moment I see you shaking your head in disgrace. I can read the disappointment written all over your face. Here come those whispers in my ear saying, who do you think you are? Looks like you're on your own from here, 'cause grace could never reach that far. But in the shadow of that shame, down by all the blame, I hear you call my name, saying it's not over, and my heart starts to beat so loud now, drowning out the doubt. I'm down but I'm not out. There's a war between guilt and grace, and if I
feels when mercy floods a thirsty soul. The broken side begins to heal, and grace returns what guilty stole. For the woman at the well, grace wins. For the blind man and the beggar, grace wins. For always and forever, grace wins. For the lost out on the street, grace wins. For the worst part of you and me, grace wins. For the thief on the cross.
Sie hörten eine Sendung des Christlichen Radios München. Das CRM ist ein Arbeitszweig des eingetragenen Vereins Christliche Medien München. Erster Vorsitzender ist Pastor Frank Weigert und Redaktionsleiterin Annika Eller. Unsere Sendezeiten sind auf UKW 92.4 Montag bis Freitag von 14 bis 15 Uhr mit einer Wiederholung von 0 bis 1 Uhr und Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Über das Digitalradio DAB Plus empfangen Sie uns montags bis freitags von 16 bis 18 und von 0 bis 1 Uhr. Im Internet gibt es mehr Informationen und die Sendungen jederzeit zum Nachhören. www.christlichesradio.de. Unsere Postadresse lautet Christliches Radio München, Maistraße 5 in 80337 München. Schalten Sie auch unsere Fernsehsendungen ein, sonntags um 10.30 Uhr bei München TV. Wir wünschen Ihnen gute Impulse und Gottes Segen durch unser Programm.